Ja, ihr lieben Geschwister und Hünfeld, ich freue mich, wieder einmal bei euch zu sein. Wenn ich gewusst hätte, was für Wetter ist, hätte ich wahrscheinlich den Termin heute nicht angenommen. Aber ich bin gut angekommen, wahrscheinlich derjenige, der heute am weitesten gefahren ist von allen. Und ich freue mich, dass auch ihr alle hier seid. Vielleicht sind auch ein paar ängstlich zu Hause geblieben, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich nicht einschätzen. Ja, viele Grüße von unserer Gemeinde in Schweinfurt. Und auch von meiner Frau, die noch mit ihrer Grippe und Bronchitis kämpft, um sie ganz loszuwerden. Deshalb bin ich auch heute leider wieder alleine hier. Ja, ich durfte heute das erste Mal bei euch die Mahlfeier miterleben. War für mich auch eine wieder neue Erfahrung, weil die ja in vielen Gemeinden unterschiedlich gehandhabt wird, die Mahlfeier. Und es ist schön, einfach mal in einer anderen Gemeinde das so mitzuerleben, wo es etwas anders ist wie bei uns selbst. Ja, dann habe ich durch eure Gebetsanliegen auch ein Stück euer Gemeindeleben mitbekommen. Und das freut mich auch immer, das zu sehen, wie Gemeinde lebt, was sie bewegt. Ja, gerade auch das Thema mit den Iranern, was gerade angesprochen wurde. Wir haben ungefähr 20 Iraner schon über längere Zeit bei uns in der Gemeinde. Insgesamt 37 Asylbewerber aus verschiedenen Ländern. Das ist eine Herausforderung. Vielleicht kommt sie noch richtig auf euch zu. Ja, es ist nicht einfach, auch das zu bewältigen. Ja, ihr Lieben, ihr habt mir ein Thema gestellt und ihr seht es hier oben zu einem Text aus 1. Mose 2, Vers 18 bis 25. Ich finde es sehr schön, dass ihr euch so eine Predigtreihe vorgenommen habt, um hintereinander einfach in der Bibel zu arbeiten. Das ist eine gute Sache. Und nun habt ihr damit gleich am Beginn der Bibel begonnen. Heute seid ihr bei der Ehe angekommen. Da muss man nicht weit in der Bibel lesen. Denn schon im 2. Kapitel ist man bei der Ehe angelangt. Und das ist ja ein wichtiges Thema, weil gesunde Ehen und Familien die Grundlage sind für eine gesunde Gemeinde. Und das werden wir heute auch ein Stück miteinander behandeln. Ja, ihr habt mir also diesen Text vorgegeben aus 1. Mose 2. Ja, es ist auf der einen Seite ein sehr schöner und guter Text, über den ich natürlich auch schon oft gearbeitet habe, aber er stellt auch eine große Herausforderung dar. Und nun an dieser Stelle will ich uns diesen Text erst einmal lesen. Entschuldigt mal, ja, hier geht's los. Und ich habe einiges rot markiert, das seht ihr vielleicht. Und das sind die Hauptaussagen in diesem Text, über die wir dann auch mehr sprechen werden. Und da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Soweit zu dem Text, ihr Lieben. Was ein Geschenk bedeutet, davon habt ihr nach Weihnachten wohl alle eine Vorstellung, oder? Nun geht es aber nicht um ein Geschenk zwischen Mensch und Mensch, sondern es geht um ein Geschenk Gottes an die Menschheit insgesamt. Aus dem Text heraus könnte man sagen, dass Gott damals nach seiner Schöpfung, vielen Dank, dass Gott damals nach seiner Schöpfung, entschuldigt, jetzt wieder, nach seiner Schöpfung die Ehe gestiftet oder eingesetzt hat. Das sehen wir in diesem letzten roten Vers hier. Das ist eigentlich die Stiftungsurkunde der Ehe. Dieser eine Vers. Zu Beginn deshalb folgende Frage an euch alle. Wer ist von euch zurzeit verheiratet oder war einmal verheiratet oder möchte einmal heiraten? Meldet euch mal. Oh ja, das ist ganz entscheidend, der größte Teil von euch allen. Und deshalb ist das Thema für euch alle heute ganz wichtig. Natürlich gibt es auch Alleinlebende unter uns. Das ist auch klar. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Ein Grund kann sein, wie es wahrscheinlich bei Paulus damals war, weil es Gottes Wille für ihn war. So hat er es gesehen. Es kann auch sein, dass es Gottes Wille ist, dass der eine oder die andere erst relativ spät heiratet, weil Gott noch manches im Leben dieser Person geplant hat. Ich habe ein junges Mädchen vor Augen. Sie sehnte sich schon länger nach einem jungen Mann. Sie musste also ein wenig länger warten. Und wenn man die letzten Jahre ihres Lebens, dieses Jahr ist ihr Hochzeitstermin, kann ich schon dazu sagen, aber wenn man die letzten Jahre ihres Lebens anschaut, waren es wertvolle Jahre, wo sie Wertvolles dazulernen konnte, durch Arbeitsstellen, durch Bibelschule und anderes mehr. Und das hätte sie alles nicht erreicht, wenn sie schon wesentlich eher mit 20 oder 19 geheiratet hätte. Also es ist nicht immer ein Nachteil, ein paar Jahre zu warten. Ja, ich würde gern noch mehr Fragen an euch richten. Ich stelle sie euch, aber dabei müsst ihr euch jetzt nicht melden. Denn ich will niemand hier im Gottesdienst öffentlich bloßstellen. Wie geht es euch, ihr Lieben, mit eurer Ehe? Empfindet ihr die Ehe als schönes Geschenk Gottes und seid ihr dankbar dafür? Oder würdet ihr dieses Geschenk lieber zurückgeben an Gott? Wie manches Weihnachtsgeschenk, was uns nicht gefällt? Und nun noch etwas persönlicher, ihr Lieben. Ist dein Ehepartner ein wunderbares Geschenk Gottes für dich? Empfindest du es so? Oder würdest du ihn gern bei eBay versteigern? Könnte ja auch sein. Diese Frage, wie stehe ich zu Gottes Geschenk, meinem Ehepartner, an mich, muss sich jeder selber beantworten. Dass Ehe nicht automatisch, ihr Lieben, gut funktioniert, nur weil sie ein Geschenk Gottes ist, damit verrate ich euch auch kein Geheimnis, oder? Könnte man ja denken, wenn Gott uns etwas schenkt, das müsste automatisch wunderbar funktionieren, oder? Wäre doch schön. Dies wird schon allein daran deutlich, dass in Deutschland rund jede zweite Ehe geschieden wird. Auch viele christliche Ehen werden geschieden. Erschreckend viele, muss ich einfach sagen. Ich bin ja stark in der Eheberatung tätig und kriege so manches sehr hautnah mit. Und deshalb möchte ich euch am Schluss meiner Predigt dann etwas dazu sagen, wie Ehe wirklich gelingen kann. Es gibt ja manche Sprüche über die Ehe, die auch die Kompliziertheit dieses Geschenkes Gottes uns vor Augen stellen. Zum Beispiel heißt eine Aussage, die Ehe ist der Versuch, Probleme gemeinsam zu lösen, die man allein nicht hätte. Stimmt das? Ihr Lieben, wenn ihr denkt, wenn ich heirate, dann sind meine Probleme weg, dann irrt ihr euch, denn dann kommen ein Schwung Probleme dazu. Also löst ihr jungen Leute, löst eure eigenen Probleme, bevor ihr heiratet, damit der Haufen der Probleme dann nicht zu groß für euch wird. Im christlichen Lager kennen wir den Spruch, Ehe bedeutet, Ehe ein Egoist, in der Mitte der Herr und auf der anderen Seite noch ein Egoist. Das kann ich auch sehr wohl unterstreichen, denn die meisten Eheprobleme hängen mit Egoismus zusammen. Herzensherrlichkeit, hat der Herr Jesus einmal dazu gesagt. Das ist eigentlich Egoismus. Ehe funktioniert nur, wenn der Herr im Zentrum einer Ehe steht. Der Auffassung, die vertrete ich ganz fest. Wie setze ich dies nun um? Nur in der Weise, indem wir, wie bei jedem komplizierten Geschenk, die Betriebsanleitung intensiv studieren. Viele machen das überhaupt nicht gern, auch ich lese ungern Betriebsanleitungen. Ich weiß nicht, ob das manch anderen auch noch so geht, hauptsächlich den Männern. Meine Frau ist da etwas anders gestrickt. Ja, und Gottes Wort ist wirklich eine gute Betriebsanleitung. Wenn wir sie verstehen, dann können wir unseren Egoismus überwinden. Das möchte ich euch am Schluss dann ein wenig noch beschreiben. Und deshalb braucht es den Herrn in der Mitte, ihr Lieben. Wir müssen uns an seinem Wesen orientieren und es in uns aufnehmen. Paulus sagt deshalb einmal in Philipper 2, Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist. Und ihr Lieben, wenn Mann und Frau, das gilt für uns beide, Männer und Frauen, diese Gesinnung Jesu in uns aufnehmen, dann kann Ehe gut gelingen. Ja, man könnte viele Ehetragödien, ihr Lieben, in der Bibel aufzeigen. Und deshalb sagt Paulus nicht, nehmt die Gesinnung von Abraham oder von David an, sondern nehmt die Gesinnung von Jesus an. Und dies gilt für beide. Mann und Frau sollten wir uns an Jesus orientieren. Und wenn wir das tun, dann führt er uns ganz sicher nicht auseinander, sondern zueinander. Das ist eine wichtige Sache. Ja, mehr zum Gelingen der Ehe dann am Ende meiner Predigt. Nun möchte ich uns erst einmal die Aussagen unseres Textes, den wir jetzt gehört haben, etwas näher aufschlüsseln. Der Aufbau des Textes mutet für uns schon etwas eigenartig an, oder? Gott stellt fest, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Und dann lässt er vor Adam erstmal alle Tiere aufmarschieren. Schon interessant, ja? Indem er sagt, such dir mal eins aus, was zu dir passt. Das ist schon eine interessante Vorgehensweise von Gott. Er sollte ihnen Namen geben als erstes. Dies deutet auf seine Autoritätsstellung hin, die Adam hatte, auch über die gesamte Schöpfung, über die Tierwelt. Und damit wird deutlich, dass der Mensch auf einer höheren Stufe steht als die Tiere, denn er gibt ihnen die Namen. Damit wird auch Theorien von heute ganz klar widersprochen, dass man den Menschen mit den Tieren auf eine Stufe setzen möchte. Heute meint man, der Mensch sei nur eine höhere Art von Tier. In 1. Mose 1 wird uns ganz deutlich gemacht, dass Gott sehr viele Arten von verschiedenen Tieren geschaffen hat. Und dann heißt es nicht, nun will ich die höchste Art von Tier schaffen, den Menschen, das sagt Gott nicht, sondern er sagt, lasst uns Menschen machen. Ein totaler Unterschied in der Schöpfung, wenn wir da genau hinschauen. Und an dieser Stelle sehen wir, Gott spricht nicht nur und es ist da, sondern Gott wird kreativ tätig. Er bildet den Menschen zuerst Adam aus Erde und Eva aus der Rippe des Adam. Dies bedeutet eine ganz andere Form von Geschöpf. Und wenn Organe von Tieren und Menschen ähnlich sein können, ist der Mensch nicht die höchste Art von Tieren. Die Tiere wurden auch nicht in seinem Bild geschaffen und nicht ihm ähnlich als Gegenüber geschaffen. Sie bekommen auch nicht Odem Gottes eingehaucht. All die Dinge sind ganz anders. Und schon dort sagt Gott, dass das Wesen Mensch aus Mann und Frau besteht. Das sagt er schon im 1. Mose 1. Nachdem Adam alle Tiere gesichtet hat, stellt Gott fest, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entspricht oder zu ihm passt. Es war nicht das Puzzle dabei, das den Adam ergänzte. So muss man sich die Ehe vorstellen. Zwei Puzzle, die genau ineinander passen und dann ein ganzes Bild ergeben. Und dann beschließt Gott aus seiner Rippe, die Eva zu formen und entstehen zu lassen. Das muss auch eine wunderbare Sache gewesen sein, wie Gott das so gemacht hat. Und nun will ich kurz einige Fakten aus diesem Bericht zusammentragen. Was zeigt uns also dieser Schöpfungsbericht zum Thema der Ehe? Ihr Lieben, das Erste ist, Gott schafft zuerst einen Menschen. Sehr interessant, er hat nicht gleich beide geschaffen. Er schafft zuerst einen Menschen, den Adam. Ihr habt vielleicht gemerkt, in dem Text kommt oft der Begriff für Adam Mensch vor. An einer Stelle heißt es dann doch mal Adam. Ja, ist beides der Begriff. Adam heißt ja einfach Mensch. Ja, als Zweites wird deutlich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Gott will Gemeinschaft für den Menschen, für den Adam. Das ist das Ziel der Ehe. Gott will, dass zwei, ein Mann und eine Frau, in Gemeinschaft miteinander leben. Und dazu gehören alle Elemente, die Gemeinschaft in der Ehe ausmachen, ob das Kommunikation ist, Sexualität ist, alles, was zur Gemeinschaft von diesen beiden gehört, ist das Ziel der Ehe. Als Drittes, Gott schafft keinen zweiten Mann, sondern er schafft eine Frau. Interessant. In der heutigen Zeit würden manche sagen, er hätte auch einen Mann schaffen können für den Adam. Nein. Und damit, ihr Lieben, damit begründet er die Ehe zwischen einem Mann und seiner Frau. Das ist für mich in der Bibel die größte und intensivste Belegstelle für die Ehe von Mann und Frau. Da braucht man gar nicht dran zu rütteln. Ja. Und dann heißt es, Gott schafft beide gleichwertig nach seinem Bild. Da macht Gott keinen Unterschied. Beide, Mann und Frau, sind gleichwertig vor Gott. Das wird auch im Neuen Testament von Paulus wieder unterstrichen. Das nächste ist, der Unterschied zwischen beiden ist nur, dass Adam zuerst geschaffen wurde. Und Paulus macht deutlich, damit trägt er auch eine besondere Verantwortung, weil er zuerst geschaffen wurde. Wenn ihr später dann zum Paradies kommt, merkt ihr das auch, dass Gott, als er in Paradies hineinkam, zuerst den Adam gerufen hat, der die Verantwortung für die Ehe und Familie trägt. Ja, er überträgt beiden die Aufgabe der Vermehrung. Das ist auch ein wichtiger Punkt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Er setzt beide zum Herrschen über die Erde ein, das lesen wir schon in Kapitel 1, setzt er beide zum Herrschen über die Erde ein und am Schluss heißt es dann, beide sind nackt und brauchen sich nicht zu schämen. Scham gehört außerhalb der Ehe. In die Ehebeziehung von Mann und Frau, in der Ehebeziehung von Mann und Frau braucht es keine Scham zu geben. Ich weiß, dass das in manchen Ehen auch ein Problem ist. Aber da gehört Scham nicht hin. Wir dürfen beide füreinander sein, wie Gott uns geschaffen hat. Und am Ende von Kapitel 1 sagt Gott schon, nachdem die Ehe geschaffen wurde, der Mann, die Frau da waren, heißt es, Gott sagt, alles ist sehr gut. An den anderen Tagen hat Gott immer nur gesagt, und alles ist gut. Und nur nachdem der Mensch, Adam und Eva da waren, sagt er, es ist sehr gut. Gut. Empfinden wir das so, dass das sehr gut ist, ihr Lieben. Ja, meine Frau hat immer gesagt, wenn wir das nicht empfinden, dann müssen wir etwas tun, damit es so wird, oder? Ja, in unserem Text, ihr Lieben, finden wir die einzige Aussage darüber, was in Gottes Augen in der Schöpfung nicht gut war. Er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und diesen nicht guten Zustand, ihr Lieben, das fasziniert mich in diesem Text, den behebt Gott sofort, oder? Er schafft sofort die Eva, als er merkt, es ist nicht gut. Und bei den Tieren ist auch nichts dabei für Adam. Also muss ich aktiv werden. Handeln wir genauso wie Gott, ihr Lieben? Etwas ist nicht gut, es muss schnellstens gehandelt werden, tun wir das auch? Wie viele nicht gute Situationen werden oft Jahre hingeschoben und keiner handelt und keiner tut etwas. Haben wir die Bereitschaft, Missstände schnell zu ändern? Das war ein Missstand. Es fehlte was. Und Gott hat es ganz schnell geändert. Nachdem Gott nun Eva geschaffen hatte aus der Rippe des Mannes, heißt es, darum oder deshalb kommt es dann. Warum oder weshalb ist in der neuen Leben-Übersetzung heißt es, dies erklärt. Dies erklärt. Was ist die Ursache, ihr Lieben, dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und sich eine Frau sucht? Was ist die Ursache? Warum tut er das? Er spürt, dass er das Gegenüber, die Ergänzung braucht. Dass er allein nicht zurechtkommt. Er spürt, Gott hat ihm etwas genommen. Dies will er sich zurückholen. Gott hat ihm eine Rippe genommen. Und die will er sich zurückholen. In einem Gedicht von einem Pastor heißt es einmal, der Mann ist auf der Sehnsucht nach seinem verlorenen Knochen, den er verloren hat. Den will er sich gern zurückholen. Ihr Lieben, bevor wir uns anhand eines Bildes anschauen wollen, wie die Ehe entsteht, lasst uns kurz darüber nachdenken, was bei der Partnerwahl bei Adam und Eva anders war als heute. Was war bei den beiden anders? Könnt ihr euch gerne mal melden. Was war anders bei Adam und Eva?
Die hatten
keine
große Auswahl.
Die hatten, ja, noch besser, die hatten gar keine Auswahl. Die hatten gar keine Auswahl. Erwünschten wir uns das nicht? Ja, ihr lieben jungen Leute, dass Gott plötzlich sagt, hier ist eine Frau, das ist deine Frau. Dann muss ich nicht mehr losgehen und suchen und auswählen. Ist doch schön, oder? Was gab es noch? Ist schon erstaunlich, ja? Dass Gott dem Adam sagt, der Mann wird Vater und Mutter verlassen, obwohl er gar keine Eltern hatte, ja? Aber damit wird deutlich, es ist eine prophetische Aussage für alle, die nach Adam kommen. Ja, die anderen mussten das dann tun. Gibt's noch mehr? Als ich einmal gefragt hat, hat gleich ein Mann gerufen, der Adam hatte keine Schwiegermutter. Ja, das war ihm wahrscheinlich ganz wichtig. Aber eine andere Frau hat mal gesagt, ich habe oft über die Schwiegermutter gelästert, heute bin ich selber eine. Also seid bitte vorsichtig mit dem Ausdruck der Schwiegermütter. Ja, das geht ganz schnell. Dass wir Schwiegereltern werden, ja, schneller als man denkt. Ja, man könnte noch viele Dinge aufzählen, ihr Lieben, ja, was Adam noch dabei hatte. Eine Sache ist, niemand auf der Welt war so schnell verheiratet wie Adam. Gott hat ihn einschlafen lassen, als er aufwachte, war er verheiratet, ja. Also so schnell hat noch niemand geheiratet unter euch und man könnte da eine Menge aufführen. Aber war es nun besser oder war es schlechter, das sei dahingestellt. Nun will ich uns ein Bild zeigen, wie eine Ehebeziehung entsteht. Das Bild ist also bezogen auf den Vers, den wir gerade gelesen haben. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seine Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ihr seht also hier oben eine Familie mit Mann, Frau und vier Kindern, ist jetzt willkürlich gewählt. Auf der anderen Seite auch. Das sind zwei Familien. Das Erste, was ihr seht, ist, dass ich eine Familie nicht in einen Kreis hineingemalt habe, sondern in zwei Kreise. Denn eine Familie besteht aus zwei Beziehungen. Das ist einmal die Ehebeziehung, Mann und Frau. Das ist die Kernbeziehung einer Familie. Und die muss vom Hochzeitstag bis zum Ende des Lebens erhalten bleiben, oder? Und das Zweite ist die Eltern- und Kindbeziehung. Im Normalfall kommen die Kinder irgendwann hinein in die Familie und dann gehen sie wieder hinaus. Eine Frau hat mal gesagt, Kinder sind Gäste in der Familie. Sie bleiben natürlich relativ lange, aber sie haben eigentlich diesen Gaststatus. Sie kommen, sie müssen gehegt und gepflegt werden, die Kinder müssen erzogen werden. Und dann, wenn sie erwachsen sind, gehen sie aus der Familie hinaus. Und deshalb ist es ganz wichtig, ihr lieben Ehepaare, dass ihr eure Beziehung, die Kernbeziehung, intensiv pflegt. Und ganz besonders auch in den Jahren, wo ihr die Kinder im Hause habt. Da werden oft die Kinder an die erste Stelle gestellt, statt der Ehepartner an die erste Stelle gestellt. Ja, Und aus beiden Familien gehen also zwei junge Menschen heraus, einmal der Junge, dann das Mädchen, und die beiden müssen also beide, nicht nur der Mann, sondern beide müssen das Elternhaus verlassen, müssen einander anhängen, sie werden bei der Hochzeit miteinander verschmolzen, zueinander gebracht und angehängt, und da entsteht eine neue Ehebeziehung. Und dieses Kreuz im Zentrum habe ich deshalb reingezeichnet, dass sich beide gewiss sind und das ganz wichtig nehmen, dass sie sich an Jesus Christus orientieren müssen. Jesus muss die Mitte, das Zentrum, EHE, ja, das Zentrum einer Ehe, das Zentrum einer christlichen Familie sein. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Und nun wollen wir zu der Betriebsanleitung noch kommen für die Ehe, die ich uns angekündigt habe. Paulus beschreibt sie in einem Vers im Epheserbrief, und da sagt er, ich habe wieder die Hauptaussagen rot geschrieben, da sagt er, deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Man könnte sagen, in dieser einen Aussage des Paulus steckt die Hauptbetriebsanleitung für die Ehebeziehung. Der Zusammenhang dieses Verses lautet ab Vers 31. In der Schrift heißt es, und nun kommt dieses Zitat aus dem Abschnitt, über den wir heute sprechen, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Und deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ich habe hier einmal die Übersetzung Neue Leben Bibel genommen, weil ich die Ausdrücke, die hier gebraucht sind, sehr gut finde. Paulus führt hier dieses Zitat aus 1. Mose 2, Vers 24 an und beginnt wieder mit dem Wort deshalb. Er beschreibt, wie die Ehe entsteht, was wir uns gerade angeschaut haben. Er bezeichnet die Ehebeziehung als eine Einheit von Mann und Frau und sagt, es ist ein großes Geheimnis, diese Einheit. Auch für uns Männer seid ihr Frauen ein großes Geheimnis, ihr Lieben. Und für die Frauen auch die Männer ein tiefes Geheimnis. Es sind viele Geheimnisse in der Ehebeziehung. Die Ehebeziehung selbst beschreibt Paulus hier als ein Geheimnis. Er vergleicht sie mit der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Es gibt keine intensivere Beziehung wie Christus und die Gemeinde. Und damit vergleicht er die Ehebeziehung. Und dann sagt er in Vers 33 nochmal, deshalb sage ich noch einmal. Also er macht nochmal deutlich, er sagt, jetzt will ich euch das nochmal intensiv sagen. Und das, was er jetzt sagt, hat er ja vorher in den Versen vorher schon gesagt. In Kapitel 5, ab Vers 21 beginnt er mit der Anweisung an die Ehe, dann an die Frau und dann an den Mann. Und das fasst er in diesem letzten Vers 33 noch einmal eng zusammen und bringt alles noch mal in einen Satz. Man könnte sagen, das ist eine Zusammenfassung des Vorhergesagten. Ich will es einmal so beschreiben. Paulus will sagen, deshalb soll Mann und Frau, damit diese Einheit funktioniert, sagt Paulus, deshalb, damit es funktioniert, deshalb, sagt er uns, soll Mann und Frau in dieser Weise miteinander umgehen, damit diese göttlich angedachte Einheit, die Ehebeziehung, wirklich gut gelingt. Man könnte die Aufgabe für den Mann und die Frau mit zwei Begriffen beschreiben. Einmal der Begriff Liebe und Respekt. Der Mann soll seine Frau lieben und die Frau soll ihren Mann respektieren oder achten oder anerkennen oder ehren. All das sind Begriffe, die da hineinspielen. Und man kann diese Begriffe mit einem Wort vervollständigen, ihr Lieben, damit wir sie richtig verstehen. Vorher eine Frage an die Frauen und da dürft ihr euch wieder melden, ihr Lieben. Wer will von seinem Mann bedingungslos geliebt werden? Meldet euch mal, Frauen, wer das gern möchte. Nicht so ängstlich. Es betrifft nämlich alle. Ihr müsst euch gar nicht so ängstlich stellen. Alle Frauen wollen von ihren Männern bedingungslos geliebt werden. Ein ganz entscheidendes Wort, das Wort bedingungslos. Das heißt Liebe, die nicht von irgendwelchen Bedingungen abhängig ist. Nicht vom Aussehen, nicht von den besten Körpermaßen, nicht von der Klugheit, nicht von den Koch- und Backkünsten. Nein, sondern ohne Bedingung geliebt zu werden als Frau. Und nun sage ich euch, lieben Frauen, euer Mann will von seiner Frau genauso bedingungslos respektiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch überlegt habt, was das bedeutet. Bedingungsloser Respekt von Seiten der Frau ihrem Mann gegenüber. Es stehen in diesem Text von Paulus keine Bedingungen drin, ihr Lieben, wenn ihr den Text richtig lest, oder? Ich brauche, glaube ich, jetzt auch nicht zu fragen, aber ihr könnt es gerne mal machen, ihr lieben Männer. Wer möchte denn gerne bedingungslos respektiert werden? Meldet euch trotzdem mal, ob ihr dieses Bedürfnis habt. Oh ja, einige haben den Mut, sich zu melden. Liebe und Respekt muss in einer Ehe nicht verdient werden, ihr Lieben. Dies will Gott von uns, dass wir es ohne den Verdienst des anderen tun. Es gibt ein schönes Buch, vielleicht kennt das schon jemand von euch. Das Buch heißt Liebe und Respekt. Ich habe das mit meiner Frau gemeinsam. Ich betone ganz besonders gemeinsam, weil das Ehepaare nicht so sehr viele bringen, gemeinsam innerhalb eines Monats, würde ich sagen, gelesen. Es hat uns so gefesselt, dieses Buch, dass wir gar nicht aufhören konnten. Wir wollten so schnell wie möglich mit diesem Buch durchkommen. Deshalb möchte ich es euch sehr, sehr empfehlen. In diesem Buch wird das Verhalten, Liebe und Respekt von dem Schreiber Eggerichs, heißt er, ganz deutlich beschrieben, was das bedeutet. Wie sollten wir Männer uns verhalten, dass unsere Frau sich bedingungslos geliebt vorkommt? Und wie sollten Frauen sich verhalten, dass die Männer sich bedingungslos respektiert vorkommen? Ich will euch ein ganz kurzes Zeugnis lesen. Das Buch ist gespickt mit vielen, vielen Zeugnissen von Ehepaaren, von Männern, von Frauen, die das so persönlich in ihrem Leben erlebt und erfahren haben. Und gerade diese Zeugnisse haben mich auch sehr begeistert. Da schreibt eine Frau: Ich bin so traurig darüber, dass wir bereits 22 Jahre verheiratet sind und ich die Sache mit dem Respekt erst jetzt begriffen habe. Ich schrieb meinem Mann 2 Briefe, in denen ich ihm mitteilte, warum ich ihn respektiere. Ich kann nur darüber staunen, wie viel zärtlicher er jetzt mir gegenüber ist. Jahrelang habe ich darum gebetet, dass mein Mann mich lieben und mir seine Liebe in meiner Sprache zeigen möge. Doch seit dem Moment, in dem ich angefangen habe, seine Sprache der Liebe zu sprechen, gibt er mir, wonach ich mich gesehnt habe. Ihr Lieben, ich möchte euch als Ehepaaren und als denen, die vielleicht kurz vor der Hochzeit stehen, dieses Buch sehr empfehlen. Aber noch besser werden es die verstehen, die schon ein paar Jahre verheiratet sind, die schon eine Zeit Ehe hinter sich haben. Die Jungverliebten, da ist das alles noch ganz anders, ja. Das ist noch ein anderer Zustand, ja. Muss man einfach dazu sagen. Liebe und Respekt sind die Hauptbedürfnisse von Frau und Mann. Dies wird auch in den beiden Büchern, vielleicht kennt sie jemand, Frauen sind Männersache und Männer sind Frauensache, eindrucksvoll belegt. Da heißt es an dieser Stelle, Die meisten Frauen spüren selbst in einer sehr gut funktionierenden Beziehung tief in ihrem Innern eine latente Unsicherheit, ob ihr Mann sie wirklich liebt. Ihr Lieben, seitdem ich das gelesen habe, weiß ich, warum die Frau eigentlich mindestens jeden Tag einmal die Aussage von uns Männern hören will, ich liebe dich. Trotz vieler Aussagen, viele Männer denken, ich habe es auf dem Standesamt und vor dem Traualtar ihr gesagt, dass ich sie liebe. Wenn sie es nicht glaubt, ist ihr Problem, habe es nie widersprochen. Aber so ist es nicht und so geht es nicht, ihr Lieben. Ja, die Frauen brauchen ständig die Bestätigung der Liebe. Interessant. Und bei den Männern? Männer würden es eher hinnehmen, einsam und ungeliebt zu sein, als auf Anerkennung und Respekt verzichten zu müssen. Das ist eine spannende Aussage und viele Beispiele belegen das eindeutig. Für den Mann ist Respekt, ist Anerkennung oder wie Paulus auch sagt, Ehre, eine so wichtige Sache, die ihn ermutigt, die ihn aufbaut. Und ihr lieben Frauen, wenn ihr das versteht und das umsetzt, werdet ihr neue Männer bekommen. Mit zwei Bildern aus dem Buch Liebe und Respekt will ich uns noch zeigen, was die Auswirkungen sind, wenn Liebe und Respekt fehlen und was geschieht, wenn Männer und Frauen es ernst nehmen. Ich weiß nicht genau, könnt ihr das vielleicht noch sehen, ja? Ohne Respekt reagiert sie, entschuldigt, andersrum. Ohne Respekt reagiert er ohne Liebe, reagiert er und gibt keine Liebe. Und ohne Liebe, ja, wird die Frau ihren Mann nicht respektieren. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Wenn die Frau nicht wirklich respektiert ihren Mann, kann er ganz schwer seine Frau lieben. Und umgedreht genauso. Und das andere ist, das nennt sich hier der Teufelskreis des Ehewahnsinns. So hat ihn der Schreiber ausgedrückt. Sehr interessant. Der Teufelskreis des Ehewahnsinns. Und der ultimative Segenskreis, so beschreibt er es hier. Ihr Respekt, unabhängig von ihrem Respekt, unabhängig seine Liebe. Hier wird diese bedingungslose Liebe und der bedingungslose Respekt angesprochen. Und man könnte noch dazu sagen, ihr Lieben, die Liebe des Mannes zur Frau ermutigt sie und treibt sie an, ihren Mann zu respektieren. Und der Respekt der Frau, ja, treibt ihn an, seine Frau zu lieben. Ich möchte euch dieses Buch gerne einfach empfehlen. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Ja, die Bilder sind aus diesem Buch. Und es gibt noch ein zweites Buch, Liebe und Respekt für die Familie. Da geht es um die Eltern-Kind-Beziehung. Dort spielt auch Liebe und Respekt eine ganz große Rolle. Und nun will ich zum Schluss kommen, ihr Lieben. Mit ein paar Schlussgedanken möchte ich gern zusammenfassen. Das erste ist, Gott macht den Menschen das wunderbare Geschenk Ehe. Ich hoffe, ich konnte das heute rüberbringen. Ein zweites, sie dient in erster Linie zur Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist Gottes Wunsch. Und damit sind alle Elemente von Gemeinschaft eingebunden. Alles, was Gemeinschaft beinhaltet, gehört in die Ehebeziehung hinein. Ja, Gott gibt uns eine Betriebsanleitung für die Ehe in seinem Wort. Viele, viele Stellen. Aber ihr habt gemerkt, ich habe versucht, euch eine Kernstelle zu nennen, die ganz wichtig ist. Wenn ihr damit anfangt, habt ihr eine Menge gewonnen. Ja, die Anleitung für den Mann lautet, liebe deine Frau bedingungslos. Und die Anleitung für die Frau lautet, respektiere deinen Mann bedingungslos. Merkt euch diesen Begriff bedingungslos. Wir stellen oft so viele Bedingungen aneinander, ihr Lieben. Paulus sagt uns, oder Petrus sagt, dass vergeltet nicht Scheltwort mit Scheltwort. Wir sind so schnell dabei, zurückzugeben das, was der andere mir antut. Sagt der andere ein böses Wort, kommt der andere mir ärgerlich entgegen, reagiere ich ärgerlich. Wie schnell geht das? Wie schnell geht das? Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was hier aufgezeigt wird. Bei der Anwendung dieser Betriebsanleitung, ihr Lieben, helfe und segne uns und euch alle, unser Herr. Er schenke uns, wie Paulus sagt, und er schenkt uns, wenn wir ihn darum bitten, das Wollen und das Vollbringen. Amen.